Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Ostermontag, 20.40 Uhr. Der FCK hat, ich muss immer nachgucken, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Ich glaube, wir haben vorgestern das letzte Mal gespielt, oder?
Mhm. Ja, am Ostersamstag. Hallo David.
Hallo Sebastian, schön, dass du heute Abend da bist. Mein Name ist David und wir sind der Podcast Teufel im Detail und wir sind wieder da nach sehr vielen Wochen. Wir haben das letzte Mal aufgenommen im Februar nach dem Spiel gegen Fürth, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich muss euch ehrlich sagen, es liegt an mir, weil ich derjenige bin, der in den letzten Wochen echt keinen Bock hatte. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte keinen Bock, über den FCK zu sprechen, weil ich mich über sehr vieles sehr gewundert und über noch mehr oder über ähnlich viel zumindest geärgert habe. Und über all das sprechen wir jetzt in der nächsten Stunde endlich mal wieder. Vorher, mein lieber Sebi, möchte ich dir noch ein Anekdötchen erzählen, was ich schon seit eigentlich Monaten erzählen will.
Okay.
Ich habe dich gebeten, mich daran zu erinnern, du hast es aber vergessen, genau wie
natürlich.
Ich. Ja. Ich war
wir
nämlich,
sehen uns ja auch nur alle 8 Wochen. So, es ist ja nicht so leicht, sich da was zu merken. Ich werde mir so ein kleines Büchlein anlegen.
Und ja, wir streiten auch sehr viel in letzter Zeit. Das hat sich irgendwie aus der letzten Folge hat sich das über die Wochen jetzt weiterentwickelt.
Ja.
Ich spüre jetzt auch schon wieder, guck mal, ich zittere schon so.
Ja. Ist wie kurz vorm Faustkampf bei uns.
Jedenfalls, lass mich kurz dieses Anekdötchen erzählen, das sich schon in der Vorweihnachtszeit zugetragen hat. Ich war nämlich in Zürich zum Essen eingeladen.
Aha.
Ja, zum Glück war ich eingeladen. Mhm. In der finanziellen Situation war ich bisher nicht, dass ich in Zürich essen gehe, einfach mal so. Mhm. Jedenfalls bin ich dahin gegurkt mit dem Auto. Hörst du mir zu überhaupt?
Ich höre dir zu.
Wieder so gelangweilt.
Ich war auch in Zürich.
Ich bin dahin gefahren mit dem Auto und dachte natürlich, ich bin klug. Ich fahre nicht nach Zürich rein. Das ist ja nervig in der großen Stadt. Da ist auch Weihnachtsmarkt und so. Und das
Flughafen. Ja.
Ganz genau. Deswegen habe ich in Winterthur geparkt und bin dann von Winterthur. Für alle, die es nicht wissen, das ist so Speckgürtel von Zürich. Da kann man schön dann in die Bahn einsteigen und nach Zürich fahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gegessen, ich bin zurückgefahren, war so um 12:30 etwa wieder in Winterthur und bin dann so den Bahnsteig hoch, weil man muss den Bahnsteig hoch, um dann ins Parkhaus zu kommen. Und dann kommt, ich habe meinen FCK-Schal an. Und dann kommt ein älterer Mann entgegen, guckt mich so an und ich denke mir, was will der von mir? Läuft er mir vorbei, dreht sich um und ruft mir dann auf Schweizerisch zu, ey, warte mal. Dann drehe ich mich so um und sage, ja, sorry, ich kann dir nicht helfen, ich bin hier nur Tourist. Ja, aber du hast einen FCK-Schal an. Dann war das tatsächlich ein 50-Jähriger, ungefähr, schätze ich mal, falls du das hörst, Kollege, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Vielleicht warst du auch jünger. Jedenfalls hat er mir erzählt, ja, er kommt aus Winterthur und fährt alle 2 Wochen auf den Betzenberg, hat eine Dauerkarte, fährt alle 2 Wochen dahin.
Nice, ja, der FCK ist international. In der Schweiz gibt es auch FCK-Fanclubs. Ich habe ja in Basel studiert und wollte eigentlich auch immer mal in irgendeinen Fanclub eintreten, dass man sich da irgendwie mal organisiert, auch mal ins Stadion geht und so. Und es gibt tatsächlich ein paar in der Schweiz. Es gibt in Basel und in Zürich gibt's. Und ich habe übrigens wir haben hier Handwerker und wir wohnen ja hier gerade an der Grenze zu Basel, also nur einen Steinwurf. Und der ist auch Lautern-Fan. Ich erkannte es am Teufel im Auto. Habe ihn natürlich direkt drauf angesprochen. Er kannte uns nicht als Podcast. Das ist okay. Kann man machen.
Ja, wir erscheinen ja auch so selten.
Aber der fährt auch jedes Heimspiel hoch. Und ich meine, jetzt kommt die fast schon moderative Überleitung des Jahrzehnts. Lohnt sich ja auch für die Heimspiele, weil auswärts geht gar nichts. Zu Hause beim FCK dann doch immer was los.
Herrliche Überleitung.
Wow.
Bevor wir da weitermachen, will ich aber noch eine Sache sagen. Lieber Kollege aus Winterthur, dessen Namen ich vergessen habe. Ich habe mich wirklich geärgert und ärgere mich immer noch, dass wir keine Nummern getauscht haben. Falls du das hörst, melde dich doch mal bei uns. Vielleicht können wir ja mal gemeinsam dahin fahren. Du holst mich ab in Schaffhausen oder so und dann fahren wir schön zusammen auf den Betzenberg.
Ja, oder andere Menschen aus der Schweiz, ne? Nicht nur dieser eine, der dich nachts zur Rede gestellt hat, sondern vielleicht gibt es ja auch noch andere Leute aus Basel oder aus Zürich, die uns zuhören. Dann machen wir mal, können wir ja zusammen mal hochfahren.
Naja, gut, die aus Basel werden mich eher nicht abholen können, aber die aus Zürich ja, vielleicht schon.
Dann machen wir einen Partybus einmal quer durch Baden-Württemberg. Das ist doch cool.
Ich bin für alle Mitfahrgelegenheit aus der Schweiz offen jedenfalls.
Ja, die Schweizer. Da gibt es auch jede Menge FCK-Fans, das weiß ich auch. Ich habe sogar Leute an der Uni kennengelernt, die in meinem Alter waren, die zumindest Sympathien hatten
für den sehr FCK. Gut, ja. Sehr gut. Sympathien hatte ich in den letzten Wochen nicht so viele.
Oh, wow.
Ich weiß gar nicht, wie machen wir jetzt weiter? Keine Ahnung. Ah, vielleicht eine Sache noch. Lieber Paul, wenn du genug hast von deinem Podcast, dann sag uns doch, wie viel Ablöse wir in die Betzewutz schmeißen müssen für dich. Ansonsten schöne Grüße an die Kollegen von Betzegebabbel.
Grüße gehen raus.
PS war nicht so ernst gemeint, liebe Kollegen. So, Seppi, mach weiter. Komm, wie fangen wir an?
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, lass es uns doch mal ein bisschen sportlich wieder einordnen. Wir waren jetzt ja längere Zeit nicht on air. So, von daher vielleicht einfach mal über die letzten Spiele drüber gucken. Ich finde, wir können aufs Düsseldorf-Spiel mal draufschauen. Vielleicht auch ein bisschen detaillierter mal drauf gucken, wie das gelaufen ist. Und ja, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch auch vor dem Podcast. Und ich glaube, wir haben noch die ein oder andere Thematik, die wir hier ausrollen können und sind ja auch in einigen Dingen vielleicht nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, wir haben beide gute Argumente und bilden, glaube ich, auch gut das Spektrum der FCK-Fans ab, die ja auch so ein bisschen hin und her gerissen wirken, oft zwischen Ratlosigkeit, vielleicht ein bisschen so realistischer Pragmatismus und Ansprüchen, die man dann doch irgendwie vielleicht noch irgendwo hoffnungsmäßig am Horizont als kleiner Schein irgendwie noch glimmen sieht, was ist, wenn wir jetzt gegen Hertha gewinnen, rücken wir dann nochmal ran an Platz 6, an Platz 5, passiert dann noch irgendwas, die Aufstiegskonkurrenz sozusagen, wenn man es überhaupt noch als Konkurrenz bezeichnen soll, spielt jetzt auch viel gegeneinander, das heißt, da werden wahrscheinlich viele Punkteteilungen herbeigeführt werden und gibt es dann vielleicht doch noch die Möglichkeit, also ja, ich glaube so ein bisschen, das ist die Bandbreite dessen und was ich immer höre und wo ich auch so ein bisschen unsere Rolle sehe, immer als Podcast ist, allenthalben herrscht so eine Ratlosigkeit, also irgendwie weiß keiner so genau, warum diese Mannschaft es nicht hinkriegt, irgendwie Konstanz in die Leistungen reinzubekommen, was die Gründe dafür sind, liegen die auf der Trainerbank, liegen die an den Entscheidungen im Spiel, liegt es an der Zusammenstellung der Mannschaft, liegt es an den einzelnen Spielern, liegt es an der Einstellung, ist es der Druck? Das sind ja so ein bisschen die Diskussionspunkte, die man eigentlich auch so viel in der Podcast-Landschaft irgendwie rund um den FCK irgendwie wahrnimmt. Und ich würde gerne auch mal noch meine Perspektive mit auf den Markt werfen. Vielleicht kann ich ja da auch Leute mit begeistern.
Also kannst du gerne gleich tun, vielleicht vorab. Ich weiß gar nicht, ob diese Anspruchshaltung, wie du es gerade bezeichnet hast, nehme ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahr. Ich glaube, also mein Anspruch wäre, sich vielleicht nicht mehr so desolat abschlachten zu lassen. Ich überspitze bewusst, wie gegen Nürnberg, vielleicht nicht mehr so blamabel aufzutreten wie gegen Hertha. Einfach generell weniger desolate Auftritte, vor allen Dingen in der Ferne. Das wäre so mein Anspruch für den Rest der Saison. Ja. Dann wäre ich schon so mindestens halbwegs besänftigt.
Ja, unsere Heimquote, unsere Punktquote zu Hause sind ja 2,2, glaube ich, im Schnitt. Das heißt, da sind wir wirklich Aufstiegskurs und Auswärtsquote liegt bei 1,1, da sind wir auf Abstiegskurs.
Also wir haben 31 Punkte zu Hause in 15 Spielen, also 2, und zu Hause haben wir auswärts haben wir in 13 Spielen 12 Punkte.
Ja, eben. Also das ist ganz bitter von der Auswärtsstatistik her gesehen. Und ja, also ich meine, wenn man sich so einfach anschaut, dann könnte man ja schon irgendwie drüber nachdenken, ob es das ist, dass dann doch irgendwie mental was nicht richtig passt in der Mannschaft, was die eigene Motivation angeht, ob die Mannschaft keine intrinsische Motivation hat und immer die extrinsische braucht über das Stadion. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass wir auswärts immer einen guten Support haben, dass da viele Leute mit dabei sind, die Stimmung machen, die aufheizen. Ich finde auch nicht, dass wir in allen Auswärtsspielen total schlecht gespielt haben. Wir haben es einfach nur nicht hinbekommen, dort die Punkte einzufahren und zu Hause meiner Meinung nach teilweise auch im ein oder anderen Spiel ein bisschen überperformt. Ja, also irgendwie ist es ja nicht so richtig erklärbar, woher diese extreme Fluktuation in den Leistungen kommt. Also zumindest denkt man das, dass das nicht erklärbar ist.
Also ich finde, es ist, da haben wir letztes Mal, das ist wirklich schon lange, ich glaube vor 8 Wochen letztes Mal aufgenommen. Die meisten Leute werden sich daran schon gar nicht mehr erinnern, aber wir haben damals schon kurz darüber gesprochen. Und das haben wir auch hier im Vorgespräch gerade noch kurz besprochen. Wir hatten es ja eigentlich irgendwann mal vorgenommen, dass wir so ein bisschen so Taktik-Podcast-mäßig unterwegs sind, den Leuten erklären, zumindest, was wir uns einbilden, auf diesem Rasen zu sehen. Das ist aus meiner Sicht, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir dann einfach gerade diese Phase haben, insoweit obsolet, weil wir unsere Spieler, egal wer, derartig viele Fehler machen, dass es ein Stück weit auch eigentlich schon, also auch hier überspitze ich wieder bewusst, ein Stück weit auch egal ist, wie du auftrittst. Wenn du so viele Fehler machst, dann wird es am Ende sehr, sehr schwer, Spiele zu gewinnen und vor allen Dingen auswärts, weil du natürlich diesen Heimbonus dann auch hast auf dem Betzenberg. Das glaube ich schon, dass das so ist. Und ich meine damit gar nicht diese Fehler im Sinne von Cemfi schiebt dem Schuler den Ball in den Fuß oder was weiß ich, Chernev oder weiß der Geier was, die direkt zu Gegentoren führen, die wirklich absurde Fehler dann auch teilweise waren. Ich meine so ganz viele so kleine Dinge. Ne? So kleine Dinge, so den Ball in den falschen Fuß gespielt, deswegen ist das Tempo schon wieder raus. Oder auch, ne, das sind wirklich jetzt, ich benenne jetzt Beispiele, die wirklich dann auch wirklich bitte als Beispiele behandelt werden sollen. Das Spiel jetzt gegen Düsseldorf zum Beispiel. So, wir haben uns gegen, also über die rote Karte, weiß ich nicht, ob das eine rote Karte war, um ehrlich zu sein, aber ist auch wurscht. Am Ende war es halt 11-10. So, und wir spielen einen lahmen Stiefel, den man sich irgendwie kaum angucken kann. Und haben dann, wenn es dann mal schnell geht, schafft es Paul Jolie nicht, den Ball auf einen Meter abzulegen auf Lukas Sirch. So, ja. Gleiche Szenen hatten wir dann auch irgendwie die Woche vorher gegen Nürnberg, gegen Karlsruhe, was auch sowas. Nochmal, das sind Beispiele. Gegen Karlsruhe haben wir ganz okay gespielt, gegen eine desolate Mannschaft aus Baden. Ich glaube, Skytte machte auch eine Bude, glaube ich, ne? 3-0 am Ende. So, und dann in der nächsten Szene schafft es nicht, den Ball über 3 Meter zum nebenimpostierten Marlon Ritter zu spielen. Und das sind wirklich, wie gesagt, nur Beispiele. Das sind immer wieder so kleine Fehler, die es dir wirklich am Ende auch schwierig machen, einen ordentlichen Ball zu spielen.
Ja. Muss man nicht viel zu ergänzen. Das stimmt. Einfach für sich eine wahre Aussage. Ich finde, im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man sehr wohl über Taktik sprechen kann und dass auch wir gerade das müssen, finde ich, weil wir den Schwerpunkt ausgerufen haben für uns und weil es mich auch persönlich einfach wahnsinnig interessiert, ich weiß dich auch. Und ich glaube, wir müssen schon das Spiel mal ein bisschen, also ich habe ja vorhin so ein paar Beispiele gebracht. Fußball ist komplex und es sind viele Dinge, die auf den Erfolg eines Fußballspiels einwirken. Viele Dinge, die Auswirkungen haben, viele, die darauf einwirken. Das ist die Frage, wie stelle ich mich auf, wie ist meine grundsätzliche Formation, mit welcher Spielanlage gehe ich rein, was ist meine Idee mit Ball, was ist meine Idee gegen Ball, was passiert, wenn sich zum Beispiel etwas ändert, wie der Gegner erhält einen Platzverweis, wir erhalten einen Platzverweis, also die taktische Variabilität und auch das, was eine Mannschaft im Spiel in der Lage ist, selbstständig, ohne dass ein Trainer einen Zettel schreiben muss, irgendwie die Wingbacks stehen jetzt weiter außen, selber entscheiden kann. Das ist sozusagen ein Punkt. Natürlich hat es aber auch was mit der individuellen Qualität von Spielern zu tun. Der FCK befindet sich auf dem Markt, der heiß umworben ist. Ich sage jetzt mal in der mittleren, vom Kompetenzniveau, so mittleres Leistungsniveau, zweite Liga Spieler und drüber. Ich finde, da haben wir auch einen Schritt gemacht diese Saison. Ein bisschen uns, ich sage jetzt mal, in anderen Gefilden umgeschaut, als wir es die vergangenen 2 Saisons gemacht haben. Da haben wir auch einen Fortschritt, finde ich. Ja, das sind alles Punkte. Also wo setzt du sozusagen an in der Analyse, warum es dann so ist, dass zum Beispiel Spieler wie Paul Jolie in dem System, in dem wir spielen, so viele Fehler machen. Ich finde, dass das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf insgesamt von dem, wie ich Fußball gucke, das schwächste Spiel war, was ich diese Saison überhaupt gesehen habe.
Katastrophe. Katastrophe.
Also das klingt total komisch, weil wir 3-0 gewonnen haben und ich finde auch im Ende dann verdient gewonnen haben. Aber an sich war das ein Spiel, das war die ersten 20 Minuten, waren das nur Fehler. Das waren nur Fehler. Da ging es gar nicht darum, unser Ansatz, zweite Bälle, Zweikämpfe, Zentrum kompakt, da den Zugriff irgendwie und dann schnell vertikal. Es kam nur Dynamik in dieses Spiel rein, wenn ein Fehler passiert ist. Und es sind viele Fehler passiert auf beiden Seiten. Im Aufbau, Düsseldorf hat das versucht, ein bisschen, so wie wir es ja auch von Markus Anfang kannten, ein bisschen vorbereiteter vorzutragen. Aber im Endeffekt haben sie auch relativ schnell dann versucht, die langen Bälle zu spielen. Die kamen nicht an, konnten nicht verarbeitet werden. Der FCK hatte eine ähnliche Taktik. Und so war das ein Spiel, was so vor sich hin plätscherte und was eigentlich nur dann Dynamik bekam, wenn Fortuna Düsseldorf in diesem Vorbereiten des langen Balls einen Fehler gemacht hat. Wirklich, es lag nicht am guten Pressing vom FCK. Es lag daran, Fortuna Düsseldorf hat aktiv einen Fehlpass gespielt und dann konnte man Bazett tief schicken. Das war, hat dann geklappt, bis zur roten Karte, dann auch ja in der Vollendung sozusagen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir den Platzverweis hatten, den Bazett noch rausgeholt hat, war Bazett völlig wirkungslos. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Düsseldorf dann natürlich mit 10 Mann kompakter, zentraler hinten zugemacht hat und Bazett einfach nicht mehr die Räume hatte, in die er läuft. Er ist kein Spieler, er ist kein Verbindungsspieler zwischen Angriff und Mittelfeld oder sowas. Der ist keiner, der den Ball vorbereitet, sondern das ist der Zielspieler. Den willst du sozusagen in die Tiefe schicken, den willst du dahin anspielen. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn sich eine Mannschaft 4-4-1 sozusagen hinten reinstellt, zwei Viererketten, sehr viel Zentrum zumacht und wir auch nicht die entsprechenden Maßnahmen haben, darauf zu reagieren. Ich hätte sogar Nathan Skitter schon zur Halbzeit gebracht. Ja. Ich glaube, das ist einfach genau das richtige Spiel für ihn gewesen. Halbräume, Ball eng am Fuß, Dribbling, das sind genau die Dinge, die du brauchst, um, sag mal, zentral irgendwie was zu bewirken. Da kriegst du zentral nicht viel Tiefe hin. Und was extremst, und das will ich noch kurz sagen, dann höre ich auf und dann bin ich mit dem Taktikding auch durch, weil viel mehr war tatsächlich nicht, ist, dass ich es schön fand, dass ich das gesehen habe, dass Thorsten Lieberknecht das in der Halbzeit angepasst hat. Wenn du dir vom Platzverweis bis zur Halbzeitpause die Positionierung unserer Wingbacks anguckst, also Julie und Mika Haas, die waren weit vorne, die hatten eine relativ große Tiefe, aber zentral. Also sie haben nicht wirklich viel Breite hergestellt. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit ab der ersten Minute komplett verändert. Das hat man unglaublich gesehen. Mir ist das total aufgefallen, dass Julie und Haas ganz arg die Linie gehalten haben, ganz weit vorne drin gespielt haben und dadurch halt einfach genau das gemacht haben, was du gegen zwei gut gestaffelte Viererketten zentral machen musst, nämlich diese auseinanderziehen, in Bewegung halten, Diagonalbälle spielen. Und da haben Rasmussen und Sirch dann auch einen guten Job gemacht, auch mal angedribbelt, den Diagonalball gespielt. Es brauchte dann eine Standardsituation. Aber ich fand es gut, das zu sehen, dass da wirklich aktiv eine Veränderung vorgenommen wurde. Wenn wir jetzt noch ganz kurz einmal dann zurückreferieren, ist es also sozusagen dem Trainer zu verdanken? Ja, natürlich, aber auch der Umsetzung der Spieler, dass sie das dann im Prinzip so tun. Der Wechsel von Skytar geht klar auf Lieberknecht. Das heißt, auch da, finde ich, hat er eine nachvollziehbare, gute mannschaftstaktische Entscheidung getroffen. Ich hätte diese sogar noch, wie gesagt, ein bisschen früher getroffen. Ja. Also was ist sozusagen da der Einfluss des Trainers, war da für mich sichtbar. Und aber auch, dass die Spieler es dann auch umgesetzt haben, das hat mir echt ganz gut gefallen. Und von daher fand ich den Sieg nachher auch verdient. Obwohl es ein Fußballspiel war auf enorm mittelmäßiger bis unterer Qualität.
Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Das klang doch etwas zu positiv dann zwischendrin, finde ich. Weil ich stimme dir zu, ich hätte Ritter auch viel früher runtergenommen in diesem Spiel. Ich hätte viel früher Bazett und Ritter runtergenommen und viel früher Emreli auch gebracht, weil ich habe es gerade schon gesagt, das war ein dermaßen lahmer Kick. Wir haben ja kein Tempo reinbekommen. Wir haben uns ständig den Ball hin und her geschoben. So, und ich habe wirklich inzwischen die Überzeugung, dass diese Mannschaft zu mehr auch nicht fähig ist.
Ja.
Ne, da haben auch, weißt du, einfach mal ein schneller Doppelpass. Das haben wir 2-3 Mal gemacht, so. Und ich hatte auch, denn das ist nur ein Gefühl. Mit Gefühlen lässt sich schwer argumentieren. Ich sage es trotzdem. Auch das Gefühl, dass Berisha da irgendwann dann auch wirklich verzweifelt war, weil er irgendwie nichts bekommen hat.
David, das ist nicht nur ein Gefühl, so ist das 2-0 von Sahin entstanden. Das war ein doppelter Doppelpass zwischen genau. Berisha und Haas.
Genau, da hat es dann mal funktioniert. Und ansonsten ja. ne, ist, hatte ich den Eindruck, dass Berisha da auch irgendwann verzweifelt ist, weil es eben so selten gemacht wird. Ja. Weil wir immer wieder dieses, ja, immer wieder hin und her schieben. Ziyech, Jolie, die sich immer wieder schön den Ball hinhergeschoben haben. Dann hat Ziyech eine Flanke aus dem Halbfeld gebracht, die dann auch verpufft ist an den eng gestaffelten Düsseldorfern.
Ja.
Also da hätte ich mir tatsächlich, ich stimme dir zu, schön, dass das Gittel dann irgendwann gebracht hat. Auch okay, dass er auf der Bank saß, weil die ja ein Länderspiel in Neuseeland hatten. Warum auch immer Finnland ein Länderspiel in Neuseeland macht. Ist ja alles in Ordnung. So, aber vielleicht hätte man früher dann eben auch noch im Redi bringen müssen oder können, damit man eben auch so mehr dieses 1 gegen 1 dann auch hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob im Redi der klassische 1 gegen 1 Spieler ist, aber ich glaube eher noch als Marlon Ritter. Der mir auch, da waren auch wieder so ein paar Szenen, was ich auch, das passt auch zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, ne? In der zweiten Minute zum Beispiel habe ich mir sogar aufgeschrieben, köpft Bassett den Ball komplett unbedrängt in den Mittelkreis dem Gegner in den Fuß, ne? Er will eine Ablage nach hinten geben und köpft ihn irgendwo in den Mittelkreis. So, in der 53. Minute verliert, ist Düsseldorf einmal aufgerückt, verliert den Ball. Ritter hat alle Zeit der Welt, dreht sich um und kloppt das Ding nach vorne. Statt einen ordentlichen Ball zu spielen. So, und dazu passt dann eben auch diese Chance von Sahin, in der, ich will es gar nicht wissen, welche Minute es war, wo Tim Breithaupt den Ball verliert nach dem Eckball von Düsseldorf und Sahin kann 70 Meter läuft er da Richtung Kastenmeier. Skitter ist noch rechts neben ihm. Er hat alle Zeit der Welt, kann nach rechts legen, dann schiebt Skitter ein und Sahin schiebt ihn ganz ungefährlich einfach Kastenmeier in den Fuß.
Ja.
So, das passt für mich einfach zum Eindruck dieser Mannschaft. Ich weiß nicht, also das sind so Dinge, da fehlen mir die Worte.
Klar, die musst du nutzen, das ist eine hundertprozentige Chance, das ist ganz klar.
Das weiß er auch selber, hat er hinterher auch alles gesagt und so.
Aber ich finde, da wird ein Problem sichtbar, über das meiner Meinung nach nicht genug geredet wird. beziehungsweise was jetzt auch so ein bisschen verwässert wird dadurch, dass, und das ist gut, Sahin jetzt auch ins Scoren kommt. Also er hat jetzt schon mehr Scorer als in der letzten Saison bei Elversberg für uns. Ich finde, er geht immer so ein bisschen unter. Ich glaube 5 Tore, 4 Vorbereitungen oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht kann man das nochmal kurz nebenher recherchieren. Also er ist auf jeden Fall aktiver in der gestalterischen Arbeit nach vorne mit eingebunden. Er hat, nimmt sich auch mal einen Abschluss. Auch Marlon Ritter hatte in dem Spiel die Möglichkeit aus dem Rückraum mehrfach, hat aber dann einfach technisch auch nicht sauber abschließen können und war dann ungefährlich. Also auch da, ich sag mal, das hätte auch so ein typisches Ritterspiel werden können. So 60 Minuten völlig unsichtbar und dann irgendwie einen Distanzschuss rein und dann wird er gefeiert. Ne? Also du kennst ja manchmal meine Position auch zu Marlon Ritter. Aber
manchmal, ja.
Ich mag ihn ja. Also er ist unser Captain und das ist alles fein, aber zu Fußball.
Ja. Übrigens, zwischendurch.
Ich wollte eigentlich was anderes sagen.
Es sind 4 Tore und 4 Vorlagen bei Sami Sahin.
4-4. Also auf jeden Fall gar nicht so schlecht und davon auch den meisten Teil dann auch in der Rückrunde. Er spielt jetzt auch in der Rückrunde fast immer, glaube ich, jetzt Stamm. In der Hinrunde hat er ja auch mal hier und da, wurde er mal rausrotiert und da wurde noch ein bisschen rumexperimentiert und so. Er scheint jetzt zum reinzukommen in diese Art Fußball zu spielen. Aber was man gesehen hat, ist, und das ist meiner Meinung nach eines der Hauptgründe, warum es beim FCK mit dem Ansatz, den Thorsten Lieberknecht spielen will, mit Ball. Und ich benenne ihn jetzt erstmal. Was will Thorsten Lieberknecht mit Ball? Mit Ball möchte Thorsten Lieberknecht eigentlich einen relativ schnellen, vertikalen Umschaltfußball spielen. Im Idealfall ist ja sogar die Frage, wo der Ball in Besitz des FCK kommt Teil des Konzeptes. Das heißt, möglichst den Ball weit vorne in für uns ungefährlichen Räumen und für den Gegner gefährlichen Räumen positionieren, dann durch ein gutes Pressing gewinnen und dann möglichst schnell in die Tiefe umschalten. Dafür brauchst du einen Kader, der auf einen Umschaltfußball ausgerichtet ist. Dafür brauchst du zweikampfstarke Spieler, die schnell denken, schalten, die ich glaube, jeder, der Fußball spielt, kennt das oder auch mal selber gespielt hat, kennt es. Es gibt Spieler, die haben diesen Drive nach vorne. Wenn die den Transition, Ball gewinnen und es geht sofort nach vorne und die haben einfach diesen Spirit. Umschaltspieler, die haben auch die Geschwindigkeit, die haben die Denkgeschwindigkeit im Kopf für das richtige Zuspiel, die haben die technischen Möglichkeiten, das umzusetzen. Und ich finde, das ist in unserem Kader einfach nicht so arg ausgeprägt. Ich finde, wir haben dafür, dass wir so einen auf Umschaltfußball ausgerichteten Kader haben, man muss ja auch sagen, beide Tore außer dem Standard dann jetzt am Samstag gegen Düsseldorf waren ja auch wieder aus Umschaltmomenten oder aus dynamischen Momenten heraus entstanden. Aber trotzdem ist der Kader nicht so zusammengestellt, dass er von Umschaltfußballtypen für die absolute Topspitze reicht. Und Şahin ist ein Beispiel dafür. Şahin ist für mich kein Umschaltspieler. Şahin hat andere Stärken. Nathan Skitter auch nicht. Deshalb kam er ja auch, weil eben das genau nicht der Fall war, dass wir dann diese Umschaltmomente hatten, sondern dass wir viel Ballbesitz in der ersten Reihe hatten, dass wir uns den Ball hin und her spielen konnten, weil Düsseldorf weit hinten reingerückt ist. Und da kann dann Şahin und auch Skitter, da können die eher ihr Spiel aufziehen, in den Halbräumen als Achter positioniert, ins Zentrum ziehend, gefährlich, mit jeweils auch starken Füßen zum Tor. Das ist schon ganz, ganz ordentlich, wenn der Gegner eben tief verteidigt und wenn wir auch die Möglichkeit haben, mal den Ballbesitz mal auszuspielen, sage ich mal.
Also ich weiß nicht so genau. Also ich finde Şahins große Stärke sind ja schon irgendwie dann auch Bälle in die Tiefe, die man dann durchaus mit einem guten Umschaltspiel dann auch entsprechend nutzen kann. Ja. Wenn Şahin entsprechend positioniert ist und eben nicht den Ballschlepper mimen muss, wie er es bei uns jetzt inzwischen dann doch zum Glück aber ganz gut macht. Du hast so einen sehr technisch hochwertigen Anspruch an Umschaltfußball, dem man, glaube ich, in der zweiten Liga auch gar nicht so gerecht werden kann. Ich würde da aber widersprechen, weil ich glaube tatsächlich, dass diesem Team fehlt es einfach an Technik, diesem Team fehlt es am Spielerischen. Ich weiß nicht, ob man da groß was anderes spielen kann, als das, was wir versuchen zu spielen, nämlich den Ball irgendwie schnellstmöglich nach vorne kloppen und gucken, dass man dann viel Platz hat. Weil wenn man das nicht hat, und nicht mal wenn man es hat, das haben wir in den Spielen gegen Schalke gesehen, ein Spiel gegen Hannover gesehen, selbst da, wenn wir Platz haben und spielen könnten, selbst dann funktioniert es nicht. Und wie gesagt, das Spiel jetzt am Samstag war für mich das Paradebeispiel dafür, dass es einfach an ganz vielen Stellen in diesem Kader fehlt und wir eben nicht dieses, auch darüber letztes Mal schon gestritten, / diskutiert, wir eben nicht dieses spielerisch starke Mittelfeld haben, was alle behaupten, dass wir es hätten.
Ja, also was ich sagen würde dazu ist, wir sehen das nicht. Wir sehen kein spielerisch starkes Mittelfeld beim FCK. Und mein Argument wäre aber, wir sehen es deswegen nicht, weil wir es auch gar nicht wollen. Es ist nicht unser Ansatz, den Ball sozusagen von hinten gepflegt rauszuspielen. Ich glaube, das wäre tatsächlich was du mit einem Şahin als wirklichen Ballschlepper tun könntest. Deshalb glaube ich einfach, dass wenn wir einen anderen Ansatz wählen würden, ich sag mal, wenn Şahin einfach sich ein bisschen tiefer fallen lassen würde im Aufbau, könnte er früher ins Spiel eingebunden werden und könnte diese Stärke, die er hat, das Spiel, wie du ja auch gesagt hast, mit den Pässen zu bedienen, das Spiel auch ein Stück weit vor sich zu haben, ein bisschen besser ausführen, als es in der aktuellen Rolle, die er spielt, machen könnte. Und ich glaube, dass er auch mit Nathan Skitter jemanden an seiner Seite hätte, mit dem er spielen kann, mit Marlon Ritter jemanden, der nochmal eine andere Form von Dynamik mit reinbringen kann. Also ich glaube, man könnte auch einen anderen Ansatz wählen und dann würden, glaube ich, auch die spielerischen Stärken des Kaders ein bisschen mehr sichtbar werden. Ich glaube, die sind einfach jetzt deswegen unsichtbar, weil unser Kader, weil unser Spielansatz nicht auf Ballbesitz, nicht auf Spielkontrolle ausgerichtet ist. Und das ist auch ein ganz großes Problem. Wenn es uns nämlich nicht gelingt, unseren Ansatz irgendwie gefährlich aufs Feld zu kriegen, dann hat man immer das Gefühl, wir entwickeln gar keine Form von Dominanz. Damit meine ich überhaupt nicht irgendwie lange Ballbesitzphasen oder sowas oder den Gegner mit Ballbesitz wegdominieren, sondern dem Gegner spüren zu lassen, wir sind mit dem, was wir machen wollen, gefährlich, jederzeit. Und wenn du sozusagen dir auch nur einen Fehler erlaubst, dann nutzen wir den gnadenlos aus. Und das ist unser Ansatz, so Schalke-Style. Und dann noch ein paar gute Standards. wo man jetzt sagen muss, in der Rückrunde auch etwas besser. Ja, also auch in den Eckenvarianten. Da habe ich schon ein paar Sachen gesehen. Ja, ja, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben insgesamt 3 Tore nach Ecken und davon 2 in der Rückrunde. Ich glaube sogar noch gar keins in der Vorrunde. Also
nee, ich glaube auch.
Der schlechtesten Mannschaften, was Ecken zum Beispiel anging. Und jetzt haben wir schon 2 Ecktore und 2,5 Eckballtore sozusagen geschossen.
Ja, die Frage ist halt, was du als Eckballtor zählst. Ob jetzt so ein Abpraller, der dann reingehauen wird, ob das jetzt ein Eckballtor ist. Okay.
Ja, aber oder was man auch beobachtet bei einer Ecke.
Ja.
Also wie stellen wir den 16er zu oder den 5er zu? Wir hatten jetzt gegen Düsseldorf haben wir auch verschiedene Varianten gesehen. Einmal Torwart zustellen, wirklich blocken, einfach alles wegblocken und den Ball scharf aufs Tor bringen. Mit dem sozusagen mit dem falschen Fuß, von links mit einem Rechtsfuß und von rechts mit einem Linksfuß zum Tor und einfach nur blocken, behindern, den Torhüter so in eine gefährliche. Das hatten wir. Wir hatten aber auch, alle positionieren sich um den Elfmeterpunkt und dann mit Dynamik rein, um zu gucken, dass man da vielleicht mit der kinetischen Energie den Ball sozusagen dann direkt reinwuchtet. Also da gab es zumindest mal die ein oder andere taktische Variante, die ich beobachten konnte. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
Diese Variante habe ich zum allerersten Mal übrigens gesehen, als Kjetil Rekdal noch Trainer auf dem Betzenberg war.
Welche?
Die mit, wir stellen uns alle zu 5, zu 6 hintereinander und rennen dann wie so wild gewordene Horde Büffel Richtung Ball. Hat übrigens auch unter Kjetil Rekdal selten geklappt. Aber
ja,
so weit zurück wollen wir vielleicht an diese schreckliche Saison damals, wo wir hatten hinterher noch schlimmere.
Also diese Variante, die ja jetzt gerade so ein bisschen der Hype ist, mit diesem, wir stellen alle Leute in den Fünfer und stellen da alles zu, dass der Torwart keine Möglichkeit hat, den Ball sinnvoll zu kontrollieren und bringen dann den Ball scharf aufs Tor, das macht ja Arsenal gerade. Die haben ja auch den, ich glaube, Premier League-Rekord schon irgendwie vor 5 Spielen eingestellt, meiste Eckballtore und so. Also
Freiburg am Samstag auch gemacht gegen die Bayern, oder? Wo Neuer daneben gegriffen hat.
Ja, es ist halt ein legitimes Mittel. Ja, es kann auch für uns und muss auch für uns ein Mittel sein. Das hatten wir in der Hinrunde gar nicht. In der Rückrunde kommt es jetzt ein bisschen. Und das brauchen wir auch für den Fußball, den wir spielen. Sonst können wir da auf Dauer nicht erfolgreich sein. Es ist auch nicht verwunderlich, dass wir gegen Düsseldorf eben genau so eine Standardsituation einfach auch als Initial dann auch gebraucht haben und danach 2 Umschalttore, weil dann konnten wir den Fußball spielen, den wir jetzt schon die ganze Zeit spielen. Für den nochmal, meiner Meinung nach, der Kader nicht ideal zusammengestellt ist. Das ist nicht der Fußball für Paul Joly, es ist nicht der Fußball für Shemi Shahin. Es ist, ist meine Meinung, ja, aber egal, dafür ist es für ein paar andere Leute in unserem Kader genau der richtige Fußball, vor allem für die, ich sag jetzt mal fußballerisch, eher etwas limitiertere Defensivreihe und den Torhüter. Das ist einfach echt auch ein Thema, also wenn wir gepflegter aufbauen wollen, muss da mehr Qualität her, Pressingresistenz her, da brauchst vielleicht auch eine eingespielte Kette mit Rasmussen links, Sirch rechts. Jumpy hat übrigens eine Passquote von 93% insgesamt über alle Spiele. Das zeigt auch, er schiebt den Ball eigentlich also was sind das für Pässe? Abstoß, einfach zum nächsten Mann und dann spielt ihn entweder im letzten Spiel Rasmussen oder Sirch dann halt lang oder diagonal nach vorne. So, dann kommst du natürlich auch auf eine Passquote von 93%. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn wir einen Fußball spielen wollen, wo wir eine eigene Idee aufs Feld kriegen mit Ball, der auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen struktureller ist und nicht nur, wir zerstören alles, dann brauchst du entsprechend auch die Spielertypen und musst es natürlich auch einüben im Training. Du musst dann solche Aufbaumomente dann auch einüben. Da kann man sich dann mal vielleicht einen kleinen Nachhilfekurs holen bei Sebastian Hoeneß.
Vielleicht, ja. Ich versuche mich nicht provozieren zu lassen von dir. Und leg mir jetzt hier einfach ein Moratorium auf, in dem ich einfach nicht mehr über Paul Joly spreche.
Oh, okay.
Weil da kommt bei mir inzwischen echt nichts Gutes mehr raus. Vielleicht noch so viel. Ich hoffe doch wirklich sehr, dass diese Leihe zu Saisonende dann auch endet. Aber egal. Wie gesagt, ich will mich ja auch nicht auf eine Person einschießen. Aber der, sage ich ja schon oft und schon lange, der gefällt mir einfach gar nicht. Das läuft einfach nicht so. Wie auch immer, ich finde es bemerkenswert, dass du immer noch Hoffnung hast, dass da spielerisch mehr drin sein könnte. Ich habe sie tatsächlich einfach inzwischen wirklich verloren.
Ich würde es halt gerne mal sehen.
Gründen. Ja, wir hatten doch die Möglichkeit, das zu zeigen.
Ne, wir hätten sie jetzt.
Es gab
das finde ich jetzt auch mal gut. Das wäre jetzt für mich der nächste Entwicklungsschritt, dass wir sagen,
es gab doch auch vorher genügend Spiele. Das haben wir letztes Mal doch auch groß und breit besprochen. So, wir hätten doch gegen Schalke haben wir doch Platz gehabt, um zu spielen. Wir haben doch, ne, und trotzdem, und immer dann, wenn wir es probiert haben, war es dann so, dass irgendwie irgendeiner alleine irgendwo rumstand und keine Anspielstation mehr hatte. Das könnte daran liegen, dass es nicht eingespielt ist. Es könnte auch einfach daran liegen, dass es die Mannschaft nicht hergibt. So. Ne? Und wenn du halt dann, na, ich sag nichts zu Polchoni.
Ja, weißt du, nein, es ist ja nicht so, dass es nicht so ist, dass man jetzt darüber spekulieren müsste, ob die Mannschaft nicht mehr hergibt. Es ist einfach de facto so. Das ist der Grund, warum wir solche Schwankungen haben. Wenn unser Spiel.
Wo ist es denn de facto so? Moment mal, wo ist es denn de facto so, dass die Mannschaft spielerisch mehr hergibt?
Nein.
Wo haben wir das denn gesehen?
Nein, es ist de facto so, dass es eben nicht so ist. Also, ja, weil ich meine, guck auf unseren Tabellenplatz. Und der ist ja auch, ich sage jetzt mal nicht abgrundtief schlecht, wir sind auf Platz 7. Wie gesagt, nächste Woche können wir vielleicht, wenn wir gegen Hertha ein gutes Ergebnis erzielen, auswärts. Was der Statistik nicht, der Wahrscheinlichkeit nicht entspräche, aber was durchaus möglich wäre, könnten wir wieder auf den Punkt ranrücken, da könnte man vielleicht Platz 6 nochmal realistischerweise angreifen und Hertha noch ein bisschen ärgern. Das könnte jetzt so eine kleine Mini-Challenge sein noch für den Rest der Saison, weil eigentlich ist jetzt die Luft auch raus. Jetzt wäre doch eigentlich der richtige Moment auch, um mal zu sagen, wir probieren jetzt vielleicht nochmal was anderes. Wir entwickeln nochmal 2, 3 andere Ideen davon, wie wir den Ball in gefährliche Zonen kriegen. Was ich total spannend finde, ist, wir haben mit Berisha eine völlig neue Stürmerrolle. Wir haben jetzt mit Bassett, Berisha und mit Pretajen eigentlich 3 völlig unterschiedliche Stürmertypen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass wir sehr stark unser Spiel in der ersten Saisonhälfte sehr stark auf Pretajen zugeschnitten haben. Das war auch die Zeit, wo Joly glänzen konnte, weil er einfach eine hohe Qualität an Flanken spielen kann. So, und weil Pretajen einfach ein guter Zielspieler ist für die Box. Berisha ist ein viel besserer Verbindungsspieler als Pretajen. Berisha kann Fußball spielen, er kann aber auch einen Ball kontrollieren. Der gefällt mir richtig gut. Und wenn du überlegst, dass der 1,5 Jahre im Prinzip nicht regelmäßig gespielt hat und dass man ja immer sagt, wenn ein Spieler ausfällt, nicht spielt, dann braucht er noch die gleiche Zeit, die er ausgefallen ist, nochmal, um wieder auf das Niveau zu kommen, wo er davor war. Glaube ich, dass der, wenn der eine ganze Vorbereitung mitmacht, wenn der gesund bleibt, der kann nächste Saison für uns ein entscheidender Spieler sein. Auch mal was anderes zu probieren, als nur hoch und weit oder tief mit Bassett, was ja auch nur dann geht, wenn der Gegner hinten Räume in der Tiefe zulässt. Und wenn sich ein Gegner hinten reinstellt, dann ist Bassett fast wirkungslos. Bemüht total, ja. Ich mag den, der ist richtig cool, der setzt alles rein, der rennt, der ist auch gegen den Ball stark, aber mit Ball braucht er die Bälle in den Raum, in die Tiefe, über die Geschwindigkeit und er muss noch ein bisschen an seiner Abschlussqualität arbeiten. Da hatte er einfach wirklich auch, also wenn er wirklich richtig einschlagen will, dann muss er noch mit höherer Quote die Dinger machen.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich wollte es auch gerade noch sagen, es ist halt offensichtlich, war die Zusammenstellung des Kaders darauf aus, so, jetzt habe ich es geschafft, darauf ausgerichtet, dass eben wirklich ein für Zweitliga-Verhältnisse Top-Stürmer wie Evan Pretajen vorne drin dann halt auch da ist.
Genau.
Und wir haben es das letztens auch privat, habe ich es dir, glaube ich, auch geschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Pretajen noch da wäre, dann würden wir auch, also ob wir einen schöneren Fußball spielen würden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würden wir wahrscheinlich einen erfolgreicheren Fußball spielen und stünden auch in der Tabelle wahrscheinlich noch besser da. So, also wenn ich mir so angucke, was die Hertha so zusammengurkt, also so viel schlechter wären wir da wahrscheinlich nicht mit Pretajen vorne drin.
Der fehlt, das Gleiche,
der fehlt einfach massiv. Da kann man jetzt natürlich sagen, was soll denn das? Warum hat man denn kein Backup? Ja, aber es ist halt, wir sind halt immer noch trotzdem Zweitligist. So, weißt du? Ja, und ich weiß nicht, ob sich irgendein Zweitligist in dieser Liga ein Backup in einer ähnlichen Qualität wie Evan Pretajen überhaupt leisten könnte.
Ja.
Also das muss man eben auch mal sehen.
Du hast vollkommen recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Das Ding ist, das sind genau diese kleinen Punkte, die uns davon trennen, im ersten Drittel der Tabelle zu stehen. Das sind genau diese Dinge. Wir haben sehr viel, gepokert auf Britannien. Und diesen Ansatz haben wir gepflegt und kultiviert in der Mannschaft. Und der hat auch gut funktioniert. Wir haben aber keinen, wie du ja auch gesagt hast, 1:1 Backup. Wir haben ja am Anfang noch, also ich weiß, dass irgendwie dann, als er ausgefallen ist, gesagt wurde, ja, Daniel Hanslick hat auch ein gutes Kopfballspiel.
Ja.
Der auch mal wieder getroffen hat, was ich ihm auch gönne. Aber Daniel Hanslick ist wieder ein komplett anderer Stürmer. Ja. Der ist fast eher so ein bisschen ähnlich wie Berisha. Und weniger derjenige, der so in der Box der Zielspieler ist. So, das ist Ivan Pretajin bei uns. Und wenn du da halt keinen Plan B hast und dann in der Winterpause einen 20-jährigen oder einen 21-jährigen U21-Nationalspieler Belgiens kaufst, der das kompensieren soll, und einen Berisha, der anderthalb Jahre lang nicht mehr auf Profiniveau Fußball gespielt hat, und die sollen das dann kompensieren und sind aber jeweils komplett andere Stürmertypen, ändert das natürlich auch was. In der Spielanlage, in der Frage, wie die Abläufe, auf die man sich eintrainiert hat, auf die man sich eingeschossen hat, wie die angepasst werden müssen und so weiter. Das ist natürlich herausfordernd. Da kommen Spieler dann auch ins Denken. Wie muss ich jetzt Bazette dann doch in der Tiefe anspielen und so weiter. Und diese kurzen Denkmomente machen den Unterschied zu der schnellen gechippten Flanke von Jolie, weil er weiß, da vorne steht einfach ein Ivan Pretajin und dem kannst du das Ding einfach auf die Glatze legen. So. Und das sind so genau diese kleinen Momente. Die Kaderzusammenstellung, die taktischen Schwerpunkte, die Thorsten Lieberknecht bevorzugt mit dieser Mannschaft, die individuelle Qualität der Spieler, die Tagesform. Und wenn du alles zusammenzählst und es sozusagen mal einen Schritt raustrittst und dann drauf guckst, dann denkst du dir doch, ja, und das ist genau der Grund, warum wir jetzt auf Platz 7 sind und nicht auf Platz 4 oder auf Platz 3, wenn vielleicht Britannien gesund gewesen wäre. Wenn. Ist aber halt nicht so.
Richtig. Erklärt aber nicht, warum wir zum Beispiel gegen Nürnberg oder auch, ich glaube, gegen Magdeburg dann auch ab der ersten Minute einfach alles vermissen lassen. Mhm. Ne? Also ich finde, bei allem, was wir jetzt rausgestrichen haben, wo wir uns dann doch weitgehend einig sind in allem, ist es kein Entschuldigen dafür, einfach so in Nürnberg aufzutreten.
Total.
Und von der ersten Minute an wirklich einfach gar nicht teilzunehmen am Spiel. Und gegen diesen ersten FC Nürnberg 3 Gegentore zu fressen, das muss man erstmal hinkriegen. Also ja. Ganz im Ernst, Leute. So, und das ist das, was ich vorhin meinte. Da weiß ich dann auch nicht, worüber man da noch mit Taktik sprechen soll. Mhm. So, woran liegt's denn? Wie kann denn sowas sein? Ich sage ja nichts dagegen, dass man in Nürnberg verliert. Ich sage auch nichts, schon gar nicht was dagegen, dass man in Darmstadt sich 4 Buden und 3 in der ersten Halbzeit einfängt. Das kann alles vorkommen. Ich sage auch nichts dagegen, dass man in Magdeburg verliert. Das sehen wir eh schon seit wir gegen Magdeburg spielen, irgendwie scheiße aus. Und die können auch 18. da abgeschlagen sein, würden wir trotzdem in Magdeburg verlieren. Mein Problem ist einfach die Art und Weise, wie, dass man so auftritt, als ginge es um nichts. So, ne? Und gut, inzwischen geht es auch wirklich um nichts mehr. Aber auch als es noch um etwas ging, hatten wir solche Spiele drin. Ja. Und das häuft sich. Und das macht mir wirklich massiv Sorgen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ein Trainer-Ding ist. Ich sage, dieses Spielerische, was wir jetzt hier rausgestellt haben, das Lieberknecht oftmals vorgeworfen wird. Aus meiner Sicht ist das kein Trainer-Ding, das ist ein Kader-Ding. So, da fehlt es einfach an vielem. Ne, das haben wir jetzt versucht irgendwie da, oder ich zumindest, und da sind wir uns auch so halbwegs einig. Dieses Einstellungsding, ich weiß nicht, wo ich das festmachen soll. So, ich finde, man kann von Sportlern allgemein, von Profisportlern im Besonderen, dann durchaus erwarten, dass man eine gewisse intrinsische Motivation hat.
Aber was machst du, wenn du es nicht hast? Ne?
Die Frage ist, haben sie das nicht? Was ist es denn? Sind sie, ne, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ritter und Shahin und weiß ich nicht, da aufs Feld gehen und sich denken, oh ja, heute kicken wir halt mal ein bisschen, ob wir gewinnen oder verlieren. Oh ja, ist ja nicht so wichtig.
Nee, ich glaube auch nicht, dass das jemals passiert ist. Aber ich glaube, dass wenn du auf Leistungsniveau halt einfach vielleicht, da auch wieder, kleinere Faktoren, schlecht geschlafen, blöde Anreise, vielleicht irgendwie unklare, ich weiß es nicht.
Wie oft schlafen die denn schlecht? Dann müssen wir ihnen neue Kissen kaufen, so mal zusammenlegen.
Nein, ich will da gar nicht sagen, dass es, wie gesagt, es liegt nicht nur am schlecht geschlafen. Ich sage einfach, ich glaube nicht, dass es dafür einen Grund gibt, dass wir auswärts nicht so funktionieren wie zu Hause. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass unser Spiel auf auf die Intensität in diesen ein, zwei Momenten angelegt ist, in denen man kurz drüber gehen muss, damit man eben das Spiel so bricht, dass es dann auch mal auseinanderfällt in unsere Richtung und dass wir es dann sozusagen komplett einstampfen können. Wir tun uns immer dann extremst schwer, wenn wir einen Gegner haben, der nicht auf die Idee kommt, sich gegen uns hinten reinzustellen, der uns konsequent vorne anläuft, der unseren Aufbau unterbindet. Unsere Streuung von hinten raus ist immer noch nicht gut. Mit den Spielern, die wir auf dem Feld haben, ist meiner Meinung nach eben auch dieser hohe, weite, zweite Ball, Ballgewinn, schnell, vertikal, Stil ist einfach nicht so unsers. Wir funktionieren auch oft dann gut, wenn wir wirklich gegen einen Gegner spielen, der, ich sag mal, einen Positionsfußball spielen will, wo wir vielleicht auch schon vorne liegen und uns dann so ein bisschen reagierend dann irgendwie darauf ausrichten können. Wir haben nicht so den Ansatz, unser Spiel dem Gegner aufzudrücken. Das meinte ich auch vorhin mit diesen dominanten Momenten, wo man dann auch mal das Gefühl hat, wir haben so ein bisschen Einfluss auf das Spiel, so Kontrolle. Es ist irgendwie immer noch was drin. Man erkennt Muster und so.
Ja, Sebi. Sind doch alles Dinge, die sich dann über das Spiel dann auch entwickeln können, wo man dann auch sagen kann, ja gut, wir haben halt dann verloren, weil wir am Ende eben die schlechtere Mannschaft waren. Aber das erklärt doch nicht, warum du auch gegen Braunschweig zum Beispiel von Minute 1 ab eigentlich kein Land siehst.
Genau, ja.
Und warum du gegen Nürnberg von Minute 1 ab einfach kein Land. Es war doch jedem in diesem Stadion und jeder, der vom Fernseher saß, hat doch nach einer Minute gesehen, dass wir das Spiel nicht gewinnen werden. Oder? Oder bin ich jetzt zu kritisch, weil ich eh angepisst bin von den letzten Wochen?
Also ich habe ehrlich gesagt bei dem Spiel jetzt gegen Düsseldorf auch nach 15 Minuten gedacht, oh, das wird schwer. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gewinnen können. Und wir haben es dann am Ende trotzdem gewonnen. Also diese Momente hatte ich schon häufiger, dass ich so das Gefühl hatte, oh shit, das wird ein richtig schweres Spiel und ich glaube nicht, dass wir das gewinnen und wir haben es danach trotzdem gewonnen. Weil unser Spiel halt super stark auf Zufällen basiert. Und ich will da auch nochmal was dazu sagen, hatten wir ja auch schon hier und da mal angetönt. Ich glaube mittlerweile sogar, dass es uns sogar zugute kommt, dass wir so einen scheiß Platz haben, weil das zusätzlich diese Chaosmomente verstärkt und das uns etwas ist, was uns in unserem strukturbrechenden Ansatz eher nicht schadet, sag ich mal, und eher dem Gegner schadet.
Ja, ich hab auch einen Eindruck festgestellt, also ich meine festgestellt zu haben, dass der Gegner inzwischen häufiger wegrutscht als wir selber.
Ja, ich glaube, wir haben dann die 18er Stollen draufgezogen. Ja, also keine Ahnung.
Spikes oder sowas.
Ja, irgendein Geheimtrick. So Schuhe, wie bei der WM 54. Da sind wir ja ganz gut in Lautern. Aber ja, nee, ist auch ein Thema. Was auch ein Thema ist, und deshalb will ich auch sagen, also man sieht dieses Muster auswärts und das hat ganz bestimmt was mit Einstellungen zu tun, auch mit Momenten, mit dem fehlenden Druck des Fritz-Walter-Stadions vielleicht auch so mit diesen emotionalen, psychologischen Themen. Was ich aber auch denke, ist, neben diesen Faktoren wie, keine Ahnung, was wirkt von außen auf die Mannschaft ein, müssen wir uns auch einfach mit der Tatsache zufrieden geben, dass es sehr stark auf Zufall ausgelegt ist, ob wir gewinnen oder nicht. Und das ist bewusst so. Und du brauchst dann eben diesen einen Zweikampf, diese zwei, drei anschließenden Defensivaktionen aneinander, um dann zum Erfolg zu kommen. Und wenn das halt ausbleibt, weil, keine Ahnung, schlecht geschlafen, mit dem falschen Fuß aufgestanden, was weiß ich, Heimweh, Bauchschmerzen, I don't know, ich weiß es nicht. Aber dann fehlen halt diese 5% oder so und dann verlierst du halt ein Spiel, aber auch chancenlos. Und das ist das, was bei uns, was mir in der Rückrunde auch so krass aufgefallen ist. Wenn wir verlieren, verlieren wir auch immer hoch. Es fallen immer viele Tore bei uns in unseren Spielen. Es gab zwei knappe Spiele gegen Münster und gegen Bochum. Aber auch da sind 5 Tore gefallen.
Ja, wobei das Spiel gegen Münster dann am Ende irgendwie knapper ausging, als es tatsächlich war.
Ja, aber wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir mit 3 Toren. Ja. Wenn wir verlieren, verlieren wir mit 3-4 Toren sogar schon gegen Darmstadt. Wir haben nur einen Unentschieden. Wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Unentschieden in der ganzen Liga. Also wir schaffen es gar nicht, ein Spiel auszubalancieren. Oder auch mal zu sagen, wir nehmen jetzt mal einen Punkt mit oder sowas. Dazu haben wir gar nicht die Methoden.
Und doch, das haben wir doch gemacht, als wir
gegen Bielefeld
mit 10 Leuten hinten reingestellt haben oder 11 Leuten hinten reingestellt haben.
Gegen Bielefeld und keiner hat's geblickt. Also das war ja auch wild. Für mich eines der enttäuschendsten Spiele diese Saison. Also da da war ich dann ganz weit unten.
Ja, da ist etwas in dir gebrochen, ja.
Ja, da ist ein bisschen was in mir gebrochen. Ich finde es ja gut, wenn man umstellen kann, tiefes 5-4-1 oder mannorientiertes, was weiß ich, 5-3-3, vor Gott, 5-3-3 wäre schön, 5-3-2 oder 5-2-3 oder so. Das ist ja auch nett, wenn du dann Mann gegen Mann und ein bisschen mannorientierter. Ich glaube, das ist auch eher der Fußball, der zu uns passt so. Ich glaube, das ist auch der mutigere Ansatz, den wir häufiger zu Hause wählen, den Gegner gar nicht irgendwie viel Luft geben, oder wir versuchen es zumindest. Und ein weiterer Punkt, ich rede wieder so wahnsinnig viel heute, aber ein weiterer Punkt.
Das ist mir ganz recht, ihr hört es vielleicht, ich bin schwer angeschlagen von diesen Birkenpollen, die da draußen rumfliegen, also red ruhig weiter.
Also was ich auch noch finde ist, das wird auch in anderen Podcasts viel intensiver diskutiert als bei uns, ist das Thema Schiedsrichter. Der Einfluss des Schiedsrichters bei uns ist immer enorm. Und ich kann deswegen auch verstehen, warum so häufig so kontrovers über Schiedsrichter gesprochen wird bei uns. Es kommt unserem Spielansatz extremst entgegen, wenn wir großzügige Schiedsrichter haben. Weil wir eben diesen intensiven Fußball spielen. Und wenn du jemanden hast, der dieses typische Spieler wird von hinten bei der Ballannahme angelaufen und lässt sich einfach auf den Ball fallen, wenn der die alle abpfeift, dann kommen wir gar nicht. Dann finden wir gar nicht statt. Das heißt, wenn wir einen Schiedsrichter haben mit einer eher kleinlicheren Linie, dann sind wir meistens nicht die Mannschaft, die davon profitieren oder profitiert haben. Auch weil wir so eine Standardschwäche hatten. Und sowohl defensiv als auch offensiv. Wir haben nicht viele Tore nach Standards geschossen und Standards gegen uns waren immer sehr gefährlich. Und wenn du dann einen Schiedsrichter hast, der sehr kleinlich pfeift, sag ich mal, und wir einen Spielstil haben, der sehr intensiv ist, dann sind wir oft die leidtragende Mannschaft darunter.
Am Wochenende war es übrigens ähnlich, allerdings irgendwie andersrum. Am Wochenende fand ich, also gegen Düsseldorf, hat der Schiri sehr viel laufen lassen. Mhm. Und trotzdem haben wir uns irgendwann ständig fallen lassen. Wir lagen im Prinzip nur noch auf dem Boden.
Ja.
Es hat mich sehr geärgert. Ich mag das nicht. Ich will das nicht sehen, nicht von meiner Mannschaft, sage ich ganz offen, auch wenn wir daraus einen Vorteil ziehen. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht meine Art, wie ich Fußball spielen will und wie ich Fußball sehen will. Und dazu passt dann auch die rote Karte gegen Düsseldorf. Ich bin, also ja, regeltechnisch okay. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ein hartes Foul war gegen Bassett, dass der erst zerfallen muss. Andererseits wurden wir gegen Paderborn, finde ich, wurden wir natürlich glasklar benachteiligt. Also weiß nicht, ob wir das Thema so mal aufmachen wollen, aber für mich ist das ein klarer Elfmeter damals gegen Götze ist das gegen Bassett, meine ich. Das ist ein klarer Elfmeter und der Freistoß zum 2-1 war das ein Elfmeter? Ich weiß gar nicht, es war ein Freistoß und das war irgendwie auch wirklich kein Foul vom Tscherniff, glaube ich, was dann zum 2-1 gesegnet. Du hast recht, der Schiri ist ein großes Thema bei uns, aber gerade jetzt in diesem Beispiel finde ich ein zu großes Thema, weil wir hätten gegen Paderborn auch verloren, wenn der Schiedsrichter uns da wohl gesonnener gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ich finde, wir können uns nicht so wahnsinnig viel drüber beschweren. Das macht Thorsten Lieberknecht auch zur Genüge. Ich finde das Hochnot peinlich, wie man sich dann teilweise so verhalten kann. Auch das gefällt mir nicht, sage ich ganz offen.
Ja, ich finde, und es sind ja auch, oft werden ja auch Themen miteinander vermischt. Also dann gibt es so eine allgemeine Kritik am VAR und die wird dann mit der individuellen Leistung von einem Schiedsrichter in einen Topf geschmissen und dann wird gesagt, wieso greift jetzt der VAR hier nicht ein und hier schon, und dann wird wieder... dann liegt es aber auch wieder an der Kommunikation des DFBs, dass da nicht klar die Regeln festgelegt werden oder einfach so standardisiert werden, dass man sich gut dran orientieren kann. Dann werden wieder alle möglichen Dinge relativiert mit, man kann ja gar keine objektive Abseitslinie ziehen und das ist ja immer, wenn du misst, veränderst du schon, da kommst du ja schon fast in philosophische Diskurse rein und so. Auf der anderen Seite, ich denke halt, man muss einen pragmatischen Weg finden für den VAR, dass er den Fußball fairer macht, dass er einfach grobe Fehlentscheidungen rausnimmt aus dem Spiel. Aber ich finde nicht, dass wir hingehen sollten und das in ganz viele Kleinteile zerlegen, weil dann kannst du immer irgendetwas finden. Also das ist bisschen schwierig, aber ich glaube nicht, dass wir, und ich würde auch nicht dafür plädieren, das ganze Thema wieder zurückzudrehen, VAR. Ich finde, das ist da, das sollte es auch geben für gewisse Situationen. Und Schiedsrichter mit unterschiedlichen Linien wird es immer geben. Und Schiedsrichter, die eine Entscheidung vielleicht etwas, die in ihrer Entscheidungsfindung ein bisschen schneller sind, die ein bisschen weniger brauchen, die wird es geben. Und für das gleiche Foul kriegst du vielleicht im nächsten Spiel dann doch keine rote Karte. jetzt im Vergleich zum Bazett faul gegen Düsseldorf oder so. Also das wird es immer geben. Und das ist ja auch irgendwie das Spannende, dass man sich danach noch ein bisschen drüber unterhalten kann.
Der VAR hat aus meiner Sicht einfach einen Geburtsfehler. Und das ist die Auslegung oder die Ansage, dass es sich nur bei glasklaren Fehlentscheidungen einmischen soll. Das ist schon viel zu schwammig, weil was eine glasklare Fehlentscheidung ist, ist auch wieder Interpretationssache. Insofern werden wir nie, wenn das weiterhin so gehandhabt wird, werden wir nie rauskommen aus dieser Diskussion.
Ja. Und ich glaube, für den FCK muss man es aber einfach wirklich so auch, oder so nehme ich es zumindest wahr, wenn du einen Schiri hast, der eine großzügige Linie hat, der viel laufen lässt, der viel Körperlichkeit zulässt, der einen positiven Zweikampfbegriff hat, was die Härte angeht, dann profitieren wir davon. Weil das Spiel im Flow bleibt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir Zugriff bekommen auf den Ball durch einen Zweikampf oder der Gegner einen Fehler macht, weil wir in Stressen größer ist, als wenn das kleinteilig zerpfiffen ist. Und und ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Vielleicht ist es auch so, dass es oft in der Ferne so ist, dass natürlich ein Stadion einen Schiedsrichter auch beeinflussen kann, dass wir vielleicht da auch sozusagen in den ein, zwei Situationen, die wir vielleicht auch brauchen, die so ein Spiel entscheiden könnten, auch mal auf unsere Seite ziehen könnten, dass wir die halt nicht kriegen. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und vielleicht können wir ja nochmal so ein bisschen das Thema, was ja jetzt auch in den letzten 2-3 Wochen hochgekocht ist, dann doch hier und da nochmal aus unserer Perspektive ein bisschen einordnen. Wie siehst du die Diskussion um die Personalie Thorsten Lieberknecht? Es gibt ja, ich zieh mal kurz den Bogen, es gibt ja Menschen, die sagen, eigentlich müsste man sich gestern von ihm getrennt haben, da ist keine Entwicklung zu sehen, das ist schrecklicher Fußball und er hat seine Daseinsberechtigung als Trainer verwirkt. Dann gibt es die Fraktion.
Das ist aber sehr hart.
Dann hast du die Fraktion, die sagt, wir gehen auf jeden Fall mit ihm in die Sommerpause. Dann wird nochmal alles evaluiert und dann wird geguckt und dann muss man entscheiden, ob man mit ihm weitermacht. Oder die sagen, hey, wir sollten jetzt wirklich mal mit Thorsten Lieberknecht, der passt ja wunderbar von der Person, das ist ja unbestritten, ins Umfeld zumindest, in die Region, vielleicht auch zum Verein. Und mit dem sollten wir versuchen, eine konstante Entwicklung heranzuführen und dann, ich sage jetzt mal, in 2 Jahren spätestens dann aufzusteigen, weil das ist auch so das, was Lieberknecht in der Vergangenheit gezeigt hat. Er brauchte immer eine Saison und dann in der zweiten wurde es besser. Das Klopp-Modell sozusagen. Wo würdest du dich da auf dieser Skala einordnen?
Ich bin auf der Skala, ich wundere mich, dass er überhaupt noch Trainer ist.
Okay.
Und zwar nicht, weil ich sage, kegel den Mann raus, sondern weil ich eigentlich, so wie ich Thomas Hengen in den letzten Jahren beobachtet habe, davon ausgegangen bin, dass er schon viel früher fliegt. Mhm. Also womöglich hat da auch ein Umdenken stattgefunden, das ich persönlich begrüße. Ich bin kein großer Freund des spielerischen Ansatzes, den Thorsten Lieberknecht wählt, wobei ich da wirklich dann auch so opportunistisch bin, dass es mir am Ende scheißegal ist, solange wir gewinnen. Ja. Auch das sage ich offen dazu. Da gab es schon andere Zeiten. Ne? Ich erinnere an Franco Foda, da haben wir gewonnen und trotzdem waren alle unzufrieden. Inzwischen, glaube ich, sind wir da ein bisschen eingenordeter. Ich würde mit ihm weitermachen. Ich würde sagen, wir müssen einfach mal anfangen, eine gewisse Art von Kontinuität einfach auf die Trainerbank dann auch zu kriegen. Auch wenn es wahrscheinlich im Geschäft inzwischen oder auch wenn es wahrscheinlich bessere Trainer gibt, als Thorsten Lieberknecht einer ist. Aber er hat bewiesen, dass er erfolgreich sein kann. Er hat, glaube ich, soweit ich das beobachtet habe, in Braunschweig und in Darmstadt nicht bewiesen, dass er schönen Fußball spielen lassen kann, aber erfolgreichen. Und das ist, glaube ich, in unserer Situation erstmal das Wichtigste. Mhm. So, und wir haben da schon oft drüber geredet. Ne? Ich erinnere mich noch, dass wir mal eine Diskussion hatten, wo wir gesagt haben, ey, wo du gesagt hast, ey, warum haben wir denn niemals so eine Trainer-Ära? Mhm. Wieso gibt es das denn bei anderen Vereinen? Und ich habe damals gesagt, wir waren damals uns einer Meinung, dass natürlich auch die passende Type dafür brauchst.
Ja.
So, ne? Du kannst hier mit Jeff Saibene, damals gesagt, kannst du keine Trainer-Ära in Kaiserslautern machen. Mhm. Am ehesten noch sogar mit Boris Schommers. Ich glaube, jetzt haben wir diese Type zumindest mit der man sowas machen kann. Mhm. Oder mit dem man sowas machen kann. Man muss den ja jetzt nicht sonderlich mega sympathisch finden. Ich mag ihn, er ist ein Pfälzer, er weiß, wovon er redet, wenn er von der Pfalz redet. Man sieht, das ist nicht aufgesetzt. Man sieht, dass er den Verein im Herzen trägt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich ein Fan, der da auf der Trainerbank sitzt, mit all seinen Vorteilen und seinen Nachteilen. Und die Nachteile sind eben dieses überbordende Emotionale, was mich persönlich abschreckt. Also ich finde, da in der Halbzeit dann irgendwie zum Schiri zu gehen und dem weiß der Geier was an den Kopf zu werfen, das finde ich unangemessen, das finde ich unangenehm, das finde ich peinlich. Da habe ich persönlich auch kein Verständnis dafür. Ich finde auch dann zu sagen, ja, es sind doch Emotionen, die gehören zum Fußball dazu, das ist ein Blödsinn, der euch Jürgen Klopp in den Kopf gepflanzt hat, der sich regelmäßig benommen hat mit die Axt im Wald und hinterher gesagt hat, ja, ich bin halt so ein emotionaler Typ, der sympathische Jürgen. Da gehe ich nicht mit. Das finde ich unangenehm, das finde ich peinlich. Trotzdem würde ich sagen, ziehen wir es durch. Jetzt habe ich mir in Rage geredet wegen Jürgen Klopp. So.
Nein,
es gibt so zwei Leute, die mich zu Weißglut treiben. Paul Juli und Jürgen Klopp.
Gut, dass wir sie beide angesprochen haben.
Und Christian Heidel.
Wunderbar. Vielleicht reden wir gleich noch über Kloppo. Ne, das ist ja ein bisschen auf seinen Fußball, den wir bei uns sehen.
Naja. Aber das ist halbwegs verständlich, was ich jetzt gesagt habe.
Hier, ja, ich würde dir auch, ich bin völlig d'accord. Also ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwas zu ändern. Was ich gerne sehen würde für die restliche Saison wäre, dass wir vielleicht dann jetzt auch die Gelegenheit nutzen, diese Situation, also ich sag mal so, Platz 7 ist ja wirklich nach oben und unten momentan so ein bisschen abgesichert. Wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, auch mal vielleicht den ein oder anderen Schachzug noch mal auf dem taktischen Tableau noch mal auszuprobieren. Das würde ich mir echt mal wünschen, dass man mal vielleicht versucht, mal eben wirklich die Spieler vom Ansatz her wirklich ein bisschen tiefer zu positionieren im eigenen Ballbesitz und mal zu gucken, ob man es nicht doch schafft, mit der Mannschaft auch mal flach rauszuspielen. Einfach so. Ich weiß nicht, ob Thorsten Lieberknecht das hinkriegt, ob das seine DNA ist, ob das überhaupt etwas ist, was er als sinnvoll erachtet. Ich glaube es eher nicht. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn man es vielleicht sieht, weil das würde auch Wandlungsfähigkeit bedeuten. Ich glaube, man sieht gesamt fußballtaktisch einfach Trends. Wir sehen es auch in der zweiten Liga. Ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, bis auf Schalke sind da Mannschaften, die eine Idee mit Ball haben vorne drin. Das ist einfach so ein bisschen aktuell gerade die Phase. Im Fußball geht es ja auch immer so ein bisschen hoch und runter. Mal hat man eher so eine Phase, wo man mit Ballbesitz ein bisschen besser klarkommt. Manchmal hat man eine Phase, wo man mit Gegenpressing und Umschaltspiel erfolgreicher Fußball spielen kann. Meiner Meinung nach sind wir aktuell eher in so einer Phase, wo man im Idealfall einen ganz guten Umschaltfußball auch spielen kann, aber auch eine Idee mit Ball hat, die mehr ist als nur lang und weit. Das würde ich mir tatsächlich mal irgendwie wünschen, dass wir das nochmal irgendwie ein bisschen sehen und dann in die Sommerpause zu gehen und den Kader darauf auszurichten, diesen Fußball zu spielen. Mehr Dynamik, mehr Geschwindigkeit in den Kader, mehr, meiner Meinung nach, auch Zweikampfstärke in gewisse Positionen reinziehen.
Mehr technische Finesse auch.
Unsere Außenverteidiger auch wirklich auf so ein Umschaltfußballsystem auch einfach einzustellen, dass man da Menschen mit Spielerprofilen sucht, die da halt reinpassen, mit mehr Geschwindigkeit, als es ein Jolie hat, mit mehr Dynamik nach vorne, mit anderen Laufwegen, mit mehr Breite im Spiel und weniger dieses Einknickende.
Also ich glaube links haben wir da einen sehr guten Kandidaten. Ja. Und auch das geht übrigens ja dann, geht ja mit Lieberknecht nach Hause. Dass eben ein Spieler wie Mika Haas sich dann eben auch die sich durchsetzt dann
genau,
auch links.
Genau. Also ich finde auch, Mika Haas ist auf jeden Fall ein Spieler, mit dem würde ich auf jeden Fall planen. Ich finde auch, Leon Robinson ist für höhere Ansprüche in der zweiten Liga ein guter Backup-Spieler. Der bringt das Mindset mit, meiner Meinung nach. Der bringt diese Aggressivität mit, die Professionalität mit. Du hast das Gefühl, wenn der kommt, der ist so ein bisschen wie Daniel Hanslick. Weißt du immer, was du kriegst. Und du kriegst immer sozusagen das, was du brauchst auch für diesen Fußball. Nicht viel mehr, aber das bekommst du. Und das ist gut.
Schöner Vergleich.
Gehe ich mit. Gibbs ist sicherlich auch ein Spieler, den man noch mal ein bisschen sehen wird. Enes Kamga wird sicherlich bald eine Rolle spielen. Der muss ziemlich gut sein. Bei Hofmeister. Hofmeister müssen wir noch, Hofmeister müssen wir noch ein bisschen abwarten. Für den ist es vielleicht noch ein bisschen früh, der ist ja auch erst 16. Genau, also die Integration von jungen Spielern, die gehört dazu. Ich glaube, da sind auch ein paar dabei, die würden zu diesem Fußball ganz gut passen, den Thorsten Lieberknecht bevorzugt oder aktuell spielen lässt. Von daher, das sehe ich jetzt keine Probleme. Aber natürlich muss man dann etwaige Abgänge kompensieren. Ich fände es ehrlich gesagt, ich hau jetzt mal einen Hot Take raus. Ich fände es für Nathan Skitter und für den FCK, wenn wir weiterhin bei diesem System spielen, gar nicht so ungeschickt, wenn er für eine hohe Ablöse im Sommer wechseln würde. Also ich mag ihn wahnsinnig gerne. Er ist ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, aber ich finde, er kommt in unserem System nicht so zum Aufblühen, wie er es vielleicht in einer anderen Mannschaft könnte. Und wir könnten vielleicht auf der Position nochmal einen Spieler finden mit einem mit einer höheren Aggressivität, mit einer noch ein bisschen besseren Passqualität und Frequenz, um da nochmal einen Spieler vielleicht reinzuholen, der noch ein bisschen besser zu uns passen würde, zu unserem Fußballspiel passen würde. Und im Prinzip muss man dann auch ein bisschen opportunistisch sein, ne? Was ist mit Sirch? Wird man Kim weiterhalten wollen? Wie entwickelt sich Rasmussen, der jetzt ein ganz gutes Spiel gemacht hat gegen Düsseldorf?
Genau. Das wollte ich auch noch ansprechen. Mir hat mir gut gefallen gegen Düsseldorf.
Ordentlich. Ordentlich, auch mit links mal ein paar Diagonalbälle auch mal angesetzt, auch wenn die nicht immer ankamen, aber zumindest war es noch ein bisschen strukturbrechend. Das fand ich ganz gut, hat man selten gesehen aus der Position heraus. Also Kim wird ein Thema sein, Czernow wird ein Thema sein. Ich denke nicht, dass die gehalten werden. Julie weiß ich nicht, glaube ich auch eher nicht. Und dann ist halt die Frage, wer kommt nach? Und finden wir da die richtigen Spielerprofile? Das wird ein Auftrag der sportlichen Leitung sein, da die richtigen und des Scoutings, da die richtigen Parameter abzuklopfen. Geschwindigkeit.
Ja. Also ich finde, Lukas Jerch spielt ja, er hat jetzt auch kein so schlechtes Spiel gemacht insgesamt. Zwischendrin treibt er mich dann aber doch auch hin und wieder da mal in den Wahnsinn. Weil er hat auch irgendwie eine ganz andere Körpersprache, finde ich, als er sich schon vorher hatte. Also das wirkt auch auf dem Platz irgendwie sehr, 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 sieht das nach Abschied aus. Angeblich winkt ja die Bundesliga. Was ich krass finde, weil Sierich ja nun auch schon, keine Ahnung, 26, 27 ist. Also es gibt, glaube ich, wenige Spieler, die in dem Alter dann noch ihr Bundesliga-Debüt feiern.
Oder lüge ich jetzt gerade? Spätstarter. Nee, der ist 26, oder?
26, ja.
Spätstarter also halt, aber heißt ja nicht, er hat sich ja wahnsinnig entwickelt, die zwei Jahre jetzt bei uns.
Ja, gut, bleibt abzuwarten, ob das für die Bundesliga reicht. Soll uns dann nächstes Jahr auch dann nicht mehr interessieren, aber davon kann man, glaube ich, ausgehen. Dem kann man hinterher trauern. Nicht unbedingt, weil er der beste Innenverteidiger ist, sondern weil er eben auch unseren Spielaufbau dann auch vorangetrieben hat. Und das hat dann zumindest über Strecken in der Saison auch sehr gut geklappt. Ja. In letzter Zeit nicht mehr so wahnsinnig gut. Aber was mir an ihm nicht gefällt, und das ist auch wieder so eine Gefühlssache, ich glaube, dass Lukas Jerch eigentlich Abwehrchef sein sollte, diese Rolle aber nicht annimmt. So, und ich habe nicht, und darüber haben wir letztes Mal dann auch gesprochen, so wo unsere Führungsspieler denn auf diesem Platz überhaupt sind. Ja. Und ich glaube, dass einer wie Lukas Jerch, auch wenn er noch nicht lange bei uns, oder zwei Jahre ist er bei uns, also immerhin länger als so manch anderer, und auch wenn er nicht diese wahnsinnige Erfahrung hat, weil er eben sehr lange in der Regionalliga gekickt hat, eigentlich so ein Spieler sein müsste, der vorangeht. Weißt du, wie ich meine? Ne? Der dann, ne, das, was dann halt irgendwie dann auch, vielleicht ist das, was in diesen Spielen, was wir vorher besprochen haben, gegen Nürnberg, gegen Braunschweig, gegen Magdeburg fehlt, wo du von der ersten Minute an dann irgendwie, dass da einfach so diese eine Person fehlt, an der du dich aufbauen kannst. Und das ist nicht immer Marlon Ritter offensichtlich. Und dann fehlt eben dann so ein zweiter, so einer wie Lukas, denn Lukas Jerch eigentlich sein müsste, von der Leistung her, vom Standing her.
Ja.
Diese Rolle will er offenbar nicht annehmen. Ja. Kann er vielleicht nicht annehmen, weiß ich nicht. Also vielleicht muss man das dann auch nutzen, um da einen zu holen, der genau diese Rolle dann auch ausfüllt.
Ja, also du hast es ja ganz gut gesagt. Also wenn Lukas Jerch nicht ins Spiel kommt, wenn er nicht funktioniert, dann funktioniert der FCK nicht, weil ganz, ganz viel vorne in erster Linie an ihm hängt. Ich hoffe halt, dass Rasmussen irgendwann in die Lage versetzt sein wird, wenn er angekommen ist beim FCK, was ja auch schwierig ist, wenn man Jimmy Shahin zuhört und Nathan Skitter und so, die gesagt haben, die brauchen immer ein bisschen, um bei uns reinzukommen. Aber ja, wenn der richtig da ist, vielleicht sehen wir auch noch im Laufe der restlichen Saison, dass sich da die Verantwortung ein bisschen verteilt und dass wir auch nicht ganz so leicht ausrechenbar sind, weil es nur Sirch ist, der den Spielaufbau macht. Aber ich glaube auch, er wird den Verein wahrscheinlich verlassen, er wird die Chance nutzen. Es ist ihm auch nicht zu verübeln.
Ja,
also er ist ein Spätstarter, er kam nicht durch die NLZs und sowas dieser Republik und er hat die Möglichkeit und wenn er die hat, dann kann er die auch ergreifen. Also das sehe ich absolut als legitim und passt für mich. Ich finde schon, dass wir eine Achse hätten. Also wenn wir jetzt sagen, wir bauen auf Kral, ich fände es ja geil, mal Kamga auszuprobieren, einfach um auch mal zu checken, ob da noch ein bisschen mehr mit dem Ball am Fuß geht und in der Strafraumbeherrschung. Und eine Achse aus Torhüter, neuer Abwehrchef, der dann der Nachfolger sein wird von Luca Sirch, oder Rasmussen als Abwehrchef, wenn er in diese Rolle reinwächst, noch innerhalb der Rückrunde. Fabian Kunze plus Marlon Ritter im Sinne eines Emotional Aggressive Leaders und vorne Berisha, finde ich das eine ganz gute Achse, muss ich sagen. Wenn da jetzt noch die richtigen Spieler drumherum gestellt werden, die eben, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht dann die Attribute mitbringen, die für den Lieberknechtschen Aggressionsball entsprechend aufgestellt sind, kann ich mir vorstellen, dass das schon eine Achse ist, um die herum was klappen kann. Wenn wir Berisha und Preteien halten könnten, umso besser. Dann hätten wir nämlich gleich zwei Optionen für nächste Saison.
Ja, davon gehe ich. Also, dass Preteien uns weggekauft wird im Sommer, glaube ich nicht.
Ja, oder dass er halt noch länger ausfällt, weil er sich dann im Sommer in der Vorbereitung gleich wieder irgendwie die Achillessehne reißt.
Ja, gut, davon ist also, wahrscheinlich eher auszugehen, leider Gottes.
Ja, also, wenn beide da sind, wäre natürlich ideal. So, ja. Dann hätten wir eigentlich ein gutes Ding. Bassett muss man überlegen. Ich finde die Option, ja, einen Spieler zu haben, der ein bisschen mehr Tiefe ins Spiel reinbringt, schon auch attraktiv. Also ich mag das auch. Es ist halt für manche Spielsituationen passt es nicht, wie man jetzt gegen Düsseldorf, haben wir ja schon drüber gesprochen, gesehen hat. Aber so eine zusätzliche Option zu haben, jemanden, den man mit flachen Bällen auch oder auch mal mit einem hohen Chipball in der Tiefe anspielen kann, hinter der Kette, ist auf jeden Fall auch eine gute Option. Also ich finde, auch da könnte man überlegen, ob man da schaut, ob man ihn vielleicht nimmt. Der ist auch noch super entwicklungsfähig. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das nächste Saison schon was werden kann. Auch mit einem Lieberknecht-Fußball, wie wir ihn vorhin beschrieben haben.
Ja, man muss auch mal abwarten, welche Mannschaften von der Bundesliga runterkommen. Ne, also wenn da Wolfsburg runterkommt, dann wird es schwierig.
Ja, mit Heidenheim ist zu rechnen. Also
ja, Heidenheim wird absteigen. Und wer kommt dazu? Ne, im Moment sieht es nach Wolfsburg, St. Pauli, eventuell noch Köln-Bremen aus.
Gerne Wolfsburg.
Naja gut, also gegen die zu gewinnen mit einem Etat von weiß ich nicht wie vielen Millionen. Wobei, die sind ja bekannt dafür, dass sie ihr Geld dann auch nicht richtig nutzen.
Ja, guckst du dir jetzt also an. Die müssten jetzt in Euroleague-Sphäre mindestens spielen. Ich meine, guck dir den Kader an, da spielt Christian Eriksen.
Warst du mal in Wolfsburg?
Nein. Also ich glaube, nach Wolfsburg geht man auch nur, um zu fragen, wie man aus Wolfsburg wieder wegkommt.
Ich war da 2006, als wir abgestiegen sind.
Oh nein. Und?
Ja, war nicht so geil.
Wie ist Wolfsburg so?
Ich kann mich nicht so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass wir abends dann auch in der Stadt unterwegs waren. Es gibt da anscheinend irgendwie auch nur ein oder zwei Kneipen. Die zwei Kneipen liegen direkt nebeneinander. Mhm. Und da waren nur FCKler. Also Wolfsburg-Fans hast du da keine mehr gesehen. Ja, obwohl die Liga halten damals und wir irgendwie abgestiegen sind.
Kann aber sein, gibt, dass die kommen, ja. Wer weiß.
Es gibt ein Planetarium in Wolfsburg, das weiß ich noch.
Wow.
Ja.
Ja, das ist, hilft ihnen jetzt auch wenig. In der jetzigen Situation. Können Sie sich die Artemis-Mission anschauen. Das ist dann, ja. Da ist wenigstens was Erfolgreiches am Start. Aber ja, mal gucken, wer es sein wird. Ich meine, man muss auch davon ausgehen, dass Bochum vielleicht nächste Saison eine andere Rolle spielen wird in der Liga. Auch Düsseldorf. Das sind natürlich auch Vereine, die, finanziell
ja,
auch auf unserer Wellenlänge unterwegs sind aktuell. Und das ist super, dass wir das jetzt sagen können. Dass wir dahin jetzt dann auch aufschließen, was Umsatz und TV-Gelder und so weiter angeht, dass wir da wirklich auch mal sagen können, okay, auch da sind wir aufgestellt. Wir sehen, die Durchlässigkeit aus dem NLZ wird größer, die Jugendspieler kommen nach, die kriegen auch unter Lieberknecht die Möglichkeit, sich zu zeigen, was auch positiv ist. Was eine weitere Entwicklung ist, wo man auch sieht, wie wir uns entwickelt haben, ist, wir verleihen mittlerweile Spieler, wenn auch sehr unerfolgreich, an andere Zweitligisten. Also im letzten Jahr und im Jahr davor war es noch genau andersrum. Da haben wir eher noch Spieler ausgeliehen von Mannschaften in diesen Regionen, in die wir jetzt ausleihen, auch wenn es nicht erfolgreich ist gerade, außer bei Abiyama, der gut spielt, aber sonst ist es ein bisschen schwierig. Wird man auch sehen, was da mit den Leihrückkehrern passiert im Sommer. Aber Ja, das ist auch ein Zeichen dafür, dass ja insgesamt die Qualität gestiegen ist. Dass jetzt Kräuter Fürth und Eintracht Braunschweig bei uns Spieler kaufen und leihen, ist natürlich schon auch, hat sich was gedreht, sage ich mal.
Tatsächlich dachte ich das gestern oder vorgestern, glaube ich, habe ich meinen Sohn nämlich gefragt, mit wem der FCK denn damals eigentlich aufgestiegen ist. Und das waren, wenn ich mich richtig erinnere, Braunschweig und Magdeburg.
Ja.
Also abgesehen davon, dass wir grundsätzlich gegen die beiden mindestens ein Spiel, eher zwei in der Saison verlieren, stehen wir doch insgesamt echt viel besser da als die beiden.
Ja.
Gerade diese Saison.
Ja, ja. Und das ist ja auch das, was ich immer sage und was ich
also
auch
insgesamt gerne so als, jetzt nicht. Ja,
ja als auch als Fazit rausgeben wollen würde. Für mich, also das ist ja auch so ein bisschen meine Position für die Gesamtsituation. Wenn man mal ein bisschen rausgeht und zurücktritt und anguckt und mal einordnet und so, finde ich, kann man einzelne Spiele kritisieren und man kann auch einen Trainer kritisieren und man kann auch die Mannschaft kritisieren. Es ist alles legitim und ist alles gut, aber wenn man mal einen Schritt zurücktritt, wir sind, wie gesagt, auf Platz 7, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir haben diese Saison, um uns zu konsolidieren, wir haben jetzt noch die letzten Spiele, um vielleicht auch mal hier und da ein bisschen was auszuprobieren und dann im Sommer die Art von Fußball, die diese Mannschaft jetzt gezeigt hat und die funktionieren kann, in den Kader richtig zu implementieren, vielleicht noch den ein oder anderen Mentalitätsspieler dazu zu ziehen und dann kann das nächste Saison was werden. Und dann bin ich auch dabei, dann zu sagen, je nachdem, wie dann die Transferphasen ausgehen, wen wir abgeben, wen wir dann holen und so, wenn wir dann unseren Saison-Einstieg in die nächste Saison machen, das wird der nächste Podcast sein, den wir aufnehmen. Nein. dann bin ich auch dabei zu sagen, okay, dann sage ich auch, mit der Mannschaft kann man aufsteigen. Ich habe das die ganze Saison nicht gesagt, ich habe das auch vor der Saison nicht gesagt und sehe mich bestätigt. Sebi out.
Ja gut, also so viele Leute haben jetzt auch nicht mit dem ersten Platz gerechnet. Wie dem auch sei, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau, um was auszuprobieren, was du jetzt schon zwei oder dreimal gefordert hast, braucht Lieberknecht natürlich auch die unbedingte Rückendeckung dann auch von oben.
Ja.
Denn wenn man was ausprobiert, dann können Dinge auch schief gehen.
Ja.
Und wenn man dann halt drei Spiele ausprobiert und drei Spiele wieder komplett in die Hose gehen, muss man dann eben auch sicher sein, dass Klos und Hängen entsprechend dann auch dahinter stehen. Ich bin da ehrlich gesagt immer noch nicht so sicher, ob das so ist. Aber das sehen wir in den nächsten Wochen. Wir haben noch 6 Spieltage vor uns.
Ja.
Das heißt, es sind noch 15 Punkte zu holen. Das wird nach oben nichts mehr. Nach unten sind wir safe. Insofern schauen wir mal, was die nächsten Wochen noch so bringen.
Wenn ich noch eine Ergänzung geben darf zu diesem Thema Ausprobieren. Was ich finde, was beim Thema Ausprobieren enorm wichtig ist, oder ich sage jetzt mal weiterentwickeln, extremst wichtig ist, ist, wie man darüber redet, wie man dieses Thema kommuniziert. Und da sehe ich tatsächlich auch noch eine Schwäche von der gesamten sportlichen Führung beim 1. FC Kaiserslautern und auch bei Thorsten Lieberknecht, der nach außen nicht besonders gut darin ist, darzustellen, was ist eigentlich genau die Idee, die wir verfolgen und was, oder wenn mal was nicht klappt, mal auch zu sagen, das auch mal einzuordnen, zu sagen, ja, da haben wir halt mal was probiert und dann haben wir mal, und da macht man halt auch mal Fehler oder sowas und dann auch mal erklären, was man probiert hat. Das gibt einem ein Stück weit Glaubwürdigkeit, das macht es für andere Außenstehende auch nachvollziehbar. Ja, also wenn du einfach nur beobachtest, dass eine Mannschaft schlecht spielt, dann bist du natürlich als Fan frustriert. Du gehst dahin, du fährst ins Stadion, du kaufst dir ein Abo für irgendeinen Pay-TV-Sender, opferst deine Zeit am Wochenende, setzt dich dahin und du siehst einfach eine Mannschaft, bei der nichts zusammenläuft. Dann ist es auch eine Frage, wie rede ich darüber? Wie ordne ich das Ganze ein? Und wie stelle ich mich auch verbal in so einem Fall auch vor eine lernende Mannschaft? So, ne? Und finde ich, kann man auch ausbauen. Ich höre eigentlich fast gar nichts inhaltlich, wenn ich mir die Pressekonferenzen angucke. Ich will jetzt nicht vergleichen mit Dirk Schuster, der einmal alle Spieler des Gegners aufgezählt hat und jeweils die Stärken und Schwächen des jeweils einzelnen Spielers rausgearbeitet hat und erklärt hat, wie er damit umgehen will. Das ist das andere Extrem. Aber bei Thorsten Lieberknecht höre ich immer nur, ich will diese hundertprozentige Einstellung und alle müssen wissen, um was es geht und jeder muss in jeder Situation hellwach sein und so und so. Ja, und ich denke, ja, aber das ist Grundvoraussetzung dafür, dass man ein Fußballspiel auf Profiniveau gewinnt. Mhm. Also das muss immer sein. Ich will wissen, was du probierst. Ich will wissen, wo du die Stärken von den Spielern siehst, wie du sie weiterentwickeln willst. Du musst kein Polzin sein oder kein Floko, der auf Pressekonferenzen irgendwie, keine Ahnung, ein Psychogramm und einen Abriss über die Entwicklungsschritte jedes einzelnen Spielers in der Mannschaft macht, warum der jetzt sozusagen eher besser darin ist, die Fullbacks zu pinnen und, keine Ahnung, in den Transition Phases, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also der so spricht. Aber man kann es auch anders formulieren, so dass es die Menschen auch verstehen. Und wenn die Menschen verstehen, da ist eine Mannschaft, die probiert was und die will und da wird jetzt auch mal was, jetzt wird auch mal was ausprobiert, dann gibt es auch so selbstregulierende Prozesse innerhalb der Fans, die dann auch mal dafür sorgen, dass dann eben nicht gepfiffen wird, weil man sagt, jetzt guck dir das, wart mal ab und er hat so eingeordnet und so. Das passiert halt gar nicht.
Also so viel gepfiffen wird nicht.
Ich weiß,
was du meinst. Naja, geraunt wird auf dem Betze schon immer, ey. Also auch als wir in der Meisterschaft mitgespielt haben.
Ist egal, ob das schon immer so ist, ist halt
trotzdem geraunt. Und solche Sachen wie, was du auf der Pressekonferenz sagst, das fällt ja auch wirklich nur auf die Füße, wenn es gerade nicht läuft. Wenn es läuft, kannst du sagen, was du willst und alle finden es geil.
Ja. Also ich würde mir da halt inhaltlich manchmal ein bisschen mehr wünschen, weil ich glaube, das auch für viele Leute mittlerweile ein Punkt ist, dass die wissen wollen, was plant der.
Da bin ich mir nicht so sicher, weil nicht jeder Fußball betrachtet wie du und ich. Die meisten Leute wollen einfach nur ein Spiel sehen und am Ende soll der FCK gewinnen und am besten noch drei halbwegs schöne Bälle spielen.
Ja gut, aber meinst du, die Leute hören unseren Podcast?
Nee.
Ich glaube, es gibt auch
viele Wir haben jetzt, um das hier mal abzukürzen. Wir haben ja extrem viele Kommentare auf unsere letzte Folge bekommen.
Ja,
aber keinen einzigen. Bitte?
Du verwaltest doch die Kommentare.
Soll ich noch mal reinschauen? Extrem viele. Ich glaube, 20 Kommentare haben wir insgesamt mit unseren Repliken. Vielen Dank dafür.
Sind ja 80% unserer Hörer. Das ist eine irre Quote.
Ja, fast so viele wie Dummgebabbelistenei, oder?
Ganz knapp.
Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das war super cool. Auch ein alter Bekannter von mir ist darunter übrigens, der nicht wusste, dass ich bin. Viele Grüße, Baumi. Macht weiter so, aber was fehlt? Also zum einen haben die meisten nicht geschrieben, ob sie statt im Pöbler sind. Und was auch gefehlt hat, war ein geiles Rezept für eine Voice-Hose, das ich mir gewünscht habe. Vielleicht könnt ihr das noch nachreichen.
Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube auch, dass die Leute uns gar nicht bis ganz zum Ende hören. Die steigen irgendwann aus in der Mitte. Oder wie gesagt, schlafen schon. Aber ich will auch noch mal ganz lieb Anja S. grüßen aus den Kommentaren bei uns. Shoutout.
Grüße ja, endlich eine Frau.
Endlich hat uns mal eine Frau kommentiert.
Ja,
wir wollten ja auch wissen, ob uns nur fette, alte, weiße Männer hören, so wie wir welche sind. Oder ich und du. Ja, du bist schön. Du bist die Schönheit bei uns.
Ich war noch joggen vor der Aufnahme, Kollege. Deswegen muss ich spät aufgenommen.
Deutlich besser aus als ich. Und und ist schön, dass uns auch Frauen zuhören, dass sie wir könnten uns eigentlich mal eine Frau einladen, oder? Als Gast. Einfach auch mal. Wir könnten mal so einen Community-Aufruf machen. Wer hat Bock, mit uns mal eine Folge zu machen in der Sommerpause oder so?
Oder mal vielleicht wünscht ihr euch doch mal einen Gast, ob weiblich oder männlich. Und dann gucken wir mal, ob wir das realisieren können.
Das wäre auch eine Variante. Wir denn schon? Wir hatten Tobi Escher, wir hatten Erik Scherer, wir hatten Paul.
Das war's, mehr haben wir nicht, oder?
Also drei Personen in vier Podcasts. So, da muss doch, wir müssen
nur Typen.
Ja.
Ich bin total geil auf Kommentare, ihr merkt das.
Sonst laden wir einfach Mitty ein von 90+6. Der ist offensichtlich leicht abzuwerben.
Jetzt haben wir jedenfalls fast alle FCK-Podcasts genannt, oder?
Hat alle FCK-Podcasts. Podcast machen ist immer witzig, ich mache es immer gerne, aber es ist auch anstrengend, steckt viel Arbeit drin. Support your FCK-Podcast, alle Podcasts, die es gibt vom FCK, verdienen den Support und hört die, liked die, kommentiert die, gebt allen 5 Sterne, weil das ja auch gut ist für die Aufmerksamkeit rund um den FCK.
Gibt allen 4,5 Sterne und uns 5?
Nein, allen 5.
Ja. Okay, gibt allen 5, aber bei uns kommentiert er noch.
Und einen Daumen hoch.
Genau, genau.
Ja, ein Herzchen oder so.
Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwann mal irgendeinen Podcaster auf dem Betze mal treffen und uns ordentlich ein Bier trinken, meine ich.
Ja, okay, damit kann ich leben. Ich trinke ein Weinchen wahrscheinlich, aber ist auch egal.
Ein Weinchen auf dem Betzenberg.
Eine Schorle, Junge.
Ja, wollte ich gerade sagen, eine Schorle. Weil ja. die Blöre ist noch nie getrunken, wird drauf offenbar.
Duppeglas, fertig.
Ja. Ihr merkt, der Kollege mir gegenüber war noch nicht so oft auf dem Betzenberg und weiß nicht, dass es da keine Gläser gibt. Egal,
wir machen jetzt. Mein eigenes mit vom Wurstmarkt. Ich habe mir eins gekauft. Von der Schubcash 14. Also, das nehme ich mit auf die Betze, das geht.
Ajo, und jetzt machen wir den Deckel drauf. Sebi, vielen Dank dir für diese 1,5 Stunden jetzt gleich. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Kommentiert fleißig.
Yes.
Bleibt uns gewogen. Wartet auf unsere nächste Folge. Sie kommt bestimmt.
Ja.
Bestimmt noch diese Saison. In diesem Sinne, Deckel drauf. Wiedersehen. Ciao.
Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.